Ja, ich freue mich sehr auf diesen Bibeltext. Auch wenn wir heute die zwei Schöpfungswerke des sechsten Tages zusammengelegt haben. Beim letzten Mal ist es ausgefallen. Und an der Struktur des ganzen Textes, den wir bis jetzt betrachtet haben, kann man sehr schön erkennen, wie kunstvoll diese Erzählung, dieses Lied komponiert worden ist. Der erste Schöpfungstag, das Licht, der zweite, am dritten zwei Schöpfungswerke, am vierten die Gestirne, der fünfte, der sechste mit zwei Schöpfungswerken und dann das Finale, der siebte, der ja musikalisch vielleicht nochmal was ganz anderes reinbringt, eine Bridge oder sowas, keine Ahnung, wie man das so nennen würde. Es geht also um die Landtiere und die Menschen. Hören wir auf den Text selbst und schreiten dann langsam durch das biblische Lied. Ich lese aus Genesis 1, die Verse 24 und 25. Und Gott sprach: Die Erde bringe Lebewesen hervor nach ihren Arten, Vieh, Kriechtiere und Wildtiere der Erde nach ihren Arten. Und so geschah es. Und Gott machte die Wildtiere nach ihren Arten, das Vieh nach seinen Arten und alle Kriechtiere nach ihren Arten. Und Gott sah, wie gut es ist. Zum zweiten Mal hören wir, dass die Erde etwas hervorbringen soll. Die Erde sollte bei den Pflanzen sprießen. Und diese Formulierung kommt aus der Beobachtung heraus. Wenn man das sieht, wie langsam im Frühling die Knospen durch die Erde brechen, dann liegt das sehr nahe zu sagen, die Erde sprieße, lasse sprießen. Jetzt am sechsten Tag heißt es, die Erde bringe hervor. Das ist jetzt keine naturwissenschaftliche Beschreibung. Wir sind nicht in der Biologie. Diskussionen zwischen Kreationisten und Evolutionisten sind da völlig fehl am Platz. Die Erde bringe hervor. Mir fiel da als erstes das Wort Mutterboden ein. Wisst ihr noch andere Sprachen, die dieses Wort auch kennen? Elke und Philippe aus Frankreich. Kennen die Franzosen das Wort Mutterboden? Ihr könnt euch kurz beraten. Ich habe mich nämlich ein bisschen vorbereitet natürlich. Also was würdet ihr sagen, Philipp, als Muttersprachler? Ja, also man kann auch Terre Végétale, das wäre dann mehr die Blumenerde oder Pflanzenerde, also so richtig Muttererde, sagen die Franzosen nicht. Wie ist das in Brasilien? Gibt's auch so nicht. Ihr könnt ja noch mal ein bisschen zu Hause auch recherchieren. Sollten wir die einzige Sprache haben, in der es dieses Wort gibt, lässt ja tief blicken, dass wir der Erde mütterliche Attribute geben. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Erde uns ernährt, die Fruchtbarkeit. Mutterboden, die Erde lasse hervor, sprießen, bringe hervor. All das ist poetische Sprache. Wir sind tatsächlich in einem Lied. Die Erde ist nicht der Schöpfer, sondern es ist ganz klar im Text unterstrichen, deutlich gemacht, Gott machte die Tiere. Welche Tiere hat er gemacht? Die Lebewesen. Das ist eine schöne Formulierung. Wörtlich heißt es lebendige Seelen. Und diese wörtliche Übersetzung, die ist mir sehr wichtig. Denn bei diesem Seelenwesen handelt es sich um Tiere. Vielleicht können sich die Älteren noch an Diskussionen erinnern, wo man in der Kirche, in Theologie und Glauben darüber diskutiert hat, ob Tiere auch eine Seele haben. Und das hat Tradition. Die Juden, 2., 3. Jahrhundert, haben auch kräftig darüber diskutiert, ob Frauen eine Seele haben. Klammer zu,
Klammer zu. Fußnote, nur Fußnote. Es ist also noch gar nicht so lange her, dass wir als Menschen, Krone der Schöpfung, uns schwer damit getan haben, dass Tiere auch eine Seele haben. Denn es ist von Vorteil, wenn sie keine Seele hätten, dann fällt die Massentierhaltung auch viel leichter. Dann ist das auch nicht so tragisch, wenn wir Tierarten ausrotten, haben wir keine Seele. Schwierig wird es dann, wenn das geliebte Haustier stirbt. Das Kind weint, ja, vielleicht hat es ja doch eine Seele. Nehmen wir die biblische Redeweise auf. Die Tiere sind Seelenwesen, genau wie wir Menschen auch. Im jüdischen Lied würde es nicht heißen, sie haben eine Seele. Das ist unser Denken. Auch wir haben keine Seele. Wenn du eine hast, zeig sie mir. Kannst du nicht. Wir haben sie nicht. Die biblische Redeweise ist, wir sind eine lebendige Seele. Und auch die Tiere sind lebendige Seelen. Was das genauer bedeutet, führt jetzt ein bisschen weit. Wir halten einfach mal fest, die Tiere und wir Menschen, wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Wir werden mit einem gleichen Begriff beschrieben, lebendige Seelen. Beim sechsten Schöpfungstag, den Landtieren und den Menschen, erinnert sich manch einer vielleicht doch an seinen zurückliegenden Biounterricht und an die Frage, ja, wie ist das hier jetzt, stammt der Mensch vom Affen ab? Ich bin kein Biologielehrer, ich will dazu nichts sagen. Ich will nur aus diesem Lied heraus etwas sagen. Und da wird deutlich, nein, wir stammen nicht aus der Tierwelt, aber wir sind mit ihr verwandt. Das ist ein Unterschied. Der Begriff verwandt ist natürlich kein naturwissenschaftlicher. Also ich bin ja auch kein Naturwissenschaftler. Aber was wir festhalten müssen, ist eine große Nähe zu den Tieren. Und da auch vor allen Dingen zu den Menschenaffen. Ja, die sind uns verflixt ähnlich. Wir sind miteinander verwandt. Geschöpfe des gleichen Tages. Erinnern wir uns nochmal, welche Tiere wurden geschaffen? Welche? Es ist kein allumfassender Schöpfungsbericht, sondern es ist ein Lied, in dem uns erzählt wird, was man als Geschöpfe gesehen hat. Und die werden uns aufgelistet. Da ist das Vieh zu nennen. Wörtlich heißt es Tiere des Hauses. Gezähmte Haustiere, darum geht es. Bei den Kriechtieren, da geht es um alles Kleintierzeugs, zum Beispiel Mäuse. In Wuppertal auch Ratten, habe ich letztens in der Zeitung gelesen. Ja. Und als dritte Kategorie die Wildtiere. Damit sind die Tiere des Feldes gemeint, die ungezähmten Tiere. Und das finde ich spannend. All diese Tiere sind von Gott gemacht. Er hat also auch die gezähmten Haustiere gemacht. Und da vermischt es sich. Das Zähmen haben natürlich Menschen gemacht. Da gibt es Hundeschulen. Da wird dann der Hund und das Herrchen dressiert oder miteinander vertraut gemacht. Das ist auf jeden Fall etwas Pädagogisches, etwas Menschliches. Da muss man aktiv werden. Aber auch dieser große Zähmungsprozess, die Entwicklung und Entstehung der Haustiere, ist von Gott gemacht. Nicht nur vom Menschen. Der Schöpfer hat das initiiert. Lesen wir weiter im Text, Vers 26 und folgende. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Ebenbild, als unser Abbild, damit sie herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Als Ebenbild Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und nehmt sie in Besitz und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf Erden regen. In dieser Strophe geht es um uns. Und der Einstieg ist schon auffallend. Es wird nicht mehr befehlsartig gesagt, es werde, sondern es heißt auf einmal und nur bei Menschen, lasst uns machen. Das ist so eine Selbstaufforderung, kein Befehl. Das klingt anders, das klingt angenehmer. Lasst uns machen. Das klingt auch erwartungsvoller. Nun müssen wir beachten, dass das ein jüdisches Lied ist. Und man hat rausgekriegt, dieser Plural, lasst uns machen, das ist der Plural der Selbstberatung. Gott spricht mit sich selbst. Was sollen wir machen? Lasst uns den Menschen machen. Man kann als christlicher Leser mehr hineinlegen. Wenn Gott im Plural spricht, denken Christen schon an die Dreieinigkeit. Der Vater unterhält sich mit dem Sohn und der Heilige Geist flüstert dazwischen. Das können Christen hineinlegen. Aber es ist nie ganz angemessen, etwas hineinzulegen in einen Bibeltext. Es ist viel gesünder, etwas auszulegen. Und wenn wir den Text auslegen, dann kann da noch nicht die Trinität vorkommen, sondern dann ist das tatsächlich so ein Selbstberatungsplural. Viel wichtiger ist aber, was das bedeutet. Das bedeutet, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Denn dieses Lied ist ja nicht ein Lied des zeitlichen Anfangs, dass Gott die ersten Menschen gemacht hat. Und dann läuft das einfach. Die vermehren sich halt so bis heute. Und dann haben wir das im Griff. Und dann zeugen wir und dann machen wir uns Kinder. So nach dem Motto, als hätten wir das geschaffen. Nein, 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 nein. Es geht ja um die Grundlagen unseres Lebens. Und da sagen die aktuellen Menschen, Gott hat mich geschaffen. Gott hat dich geschaffen. Deine Eltern wollten ein Kind, wenn du Glück hattest. Gott wollte dich namentlich. Das ist ein Unterschied. Die Grundlage all deines Selbstvertrauens, deines Selbstbewusstseins, dass es dich gibt und dass es gut ist, dass es dich gibt und dass der ganzen Welt etwas fehlen würde, wenn es dich nicht gäbe, ist darin begründet, dass Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen. Und damit meint er dich. Und deswegen ist dieses Kinderlied, glaube ich, nicht? Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Das ist von hoher theologischer Qualität. Das darf rauf und runter gesungen werden, bis die Kinder es wirklich im Kopf haben und im Herzen. Denn wir müssen das als Erwachsene immer noch drin haben. Wir werden so sehr hinterfragt durch Beruf, durch Scheitern. Es ist so wichtig, dass wir diesen Zuspruch empfangen. Und jetzt erinnert euch nochmal, das Lied ist in Babylon entstanden. Die haben einen Krieg verloren. Die sind deportiert worden. Der Tempel zerstört, alles kaputt. Die haben überhaupt kein Selbstvertrauen mehr. Die erwarten nichts mehr vom Leben. Und dann wird ihnen durch dieses Lied zugesungen, du bist gewollt. Das ist die Grundlage, um das Leben nach einer Krise wieder anzupacken. Eine fantastische Aussage. Ja, und dann kommen diese komischen Worte vor, die man sonst eigentlich überhaupt nicht mehr benutzt, Ebenbild. Also diese Sache mit der Ähnlichkeit und dem Ebenbild, was ist damit gemeint? Die griechische Übersetzung des Alten Testaments spricht davon Ikone. Ich erinnere mich noch daran, als ich zum ersten Mal im Gottesdienst bei uns hier eine Ikone benutzt habe, um was deutlich zu machen. Da habe ich richtig Feuer gekriegt. Ob ich der jetzt wirklich von allen guten Geistern verlassen bin. Das ist ja katholisch oder noch viel schlimmer, orthodox. Ja, das hat sich alles beruhigt. Du bist eine Ikone. Eine goldene. Ja? Zertifiziert vom Schöpfer. Fantastisch. Fantastisch. Aber was hat man sonst noch rausgeholt aus dieser Formulierung Ebenbild? Was könnte damit gemeint sein? Natürlich hat man lange Zeit dran gedacht, jo, wir sind die Einzigen, die aufrecht gehen. Gut, kann man manchen Affen auch beibringen, hat sich nicht durchgesetzt. Aber das mit dem Verstand, das ist doch genial. Wir sind Ebenbilder Gottes, weil wir denken können. Jo, aber da gibt es dann Menschen, die sind krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage zu denken. Sind das keine Gottes-Ebenbilder mehr? Und dann haben wir Menschen viel Kappes gedacht. Nach den zwei Weltkriegen hat man diese Erklärung ganz schnell in eine Kiste getan, hat gesagt, nee, das mit dem Denken klappt bei uns nicht so gut. Das kann nicht Gottes Ebenbildlichkeit sein. Nein, das ist nicht gemeint. Mit der Beziehungsfähigkeit von Martin Buber, da liegen wir schon ein bisschen näher dran. Ja, wir können in Beziehungen leben, aber auch Tiere können Beziehungen aufbauen. Was ist wirklich gemeint? Und da hat man nachgeguckt, was das Wort tatsächlich bedeuten könnte durch Vergleiche mit anderen Sprachen. Und man ist drauf gekommen, das Wort Ebenbild bedeutet Standbild, Statue. Also ein Figürchen, so wie wir da dreidimensionale Figürchen sehen. Wozu hat man die benutzt? Der Pharao hat von sich eine Statue machen lassen und hat sie in den Ländern, die er erobert hat, hingestellt. Damit war für alle klar, in dieser Gegend regiert der Pharao. Das Standbild repräsentiert den Pharao. Und wer an dem Standbild vorüberging, der hat sich verneigt. Denn das war nicht nur irgendein Bildchen, sondern das war das Abbild des Pharaos. Das steht für den Pharao selber. Und wenn man da eine Graffiti dran geschmiert hat, kam man in den Knast. Das ist gemeint. Solche Standbilder sind wir. Und das bedeutet jetzt nicht allein der Pharao, der Herrscher, sondern in diesem Text heißt es von allen Menschen, dass sie ein Standbild, eine Statue Gottes sind. Und da auch nicht nur die Männer, sondern Männer und Frauen repräsentieren Gott in dieser Welt. Das ist gemeint. Deswegen kannst du anstelle von Ebenbild und was da in deiner Bibel steht, kannst du mit Bleistift durchstreichen und einfach Repräsentant hinschreiben. Das ist gemeint. Wir repräsentieren den Schöpfer in seiner Schöpfung.
Das klingt ja ganz angenehm, ne?
Also wir sind Repräsentanten. Die Frage ist jetzt, was tun Repräsentanten? Und da spricht der Text, und man kann es nicht anders übersetzen, vom Herrschen. Da liegt sogar etwas Gewalttätiges drin, das Niedertreten, das Untertanmachen. Ja, was ist damit gemeint? Ganz praktisch geht es dabei um den Ackerboden. Das Aufbrechen des Ackerbodens ist eine gewaltsame Handlung. Die Erdoberfläche wird verwundet. Das ist ein Akt des Herrschens.
Auch wenn du jetzt noch deine letzten Blumenzwiebeln reindrückst in die Erde, damit du im Frühling ein paar Tulpen hast, ist für die Erde nach jüdischem Bild ein leicht gewaltsamer Akt, weil du die Erdoberfläche durchbrichst.
Ich habe immer geahnt, warum ich das nicht so gern mache. Und schon gar nicht mit den Dahlien. Denn die rausholen ist auch ein gewaltsamer Akt, finde ich. Ja, Klammer zu. Und natürlich das Zähmen der Tiere, das ist ja nicht nur Schmusekuchen, sondern das hat für jüdisches Sehen etwas mit Gewalt zu tun. Man darf das jetzt aber nicht missverstehen. Es geht natürlich nicht darum, Natur und Tiere auszubeuten, sondern es geht darum, dass wir königlich herrschen. Das ist vielleicht die beste Übersetzung, wenn das Wort königlich nicht auch missverständlich wäre. Und so kann man in die zweite Schöpfungserzählung reinschauen. Und da steht dann hüten und bewahren. Da wird aufgedröselt, was wirklich mit dem Herrschen gemeint ist. Hüten und bewahren. Ja, und dann haben wir gelesen in unseren Bibelübersetzungen, Gott schuf ihn als Mann und Frau. Und wenn man dieses Schöpfungslied dann als Schöpfungsordnung versteht, dann kommt man dahin zu sagen, na klar, Mann und Frau, das ergibt die Ehe. Und dann sollen die sich vermehren, dann ergibt das Familie. Und damit hat man dann nicht nur ein Lied, sondern man hat Normen und Maßstäbe. Und man sagt, ja, die Ehe ist von Gott gegeben und das sind Mann und Frau und auch das Kinderkriegen, Familie. Da hat man Normen und Werte. Dabei vergisst man aber, das ist keine Ordnung. Das ist keine Hausordnung, die alle Fälle des Lebens klärt und die wir erfüllen müssen, sondern das ist ein Lied. Uns wird erzählt, was man sehen konnte. Und da wird wörtlich eben nicht von Mann und Frau gesprochen, sondern von männlich und weiblich. Das konnte man sehen an der Kleidung damals, am Gang. Das sind die sichtbaren Unterscheidungen, männlich und weiblich. Es geht nicht um eine Ordnung. Was konnte man damals noch nicht sehen? Tja, man konnte noch nicht sehen, das, was es heute gibt. Das sogenannte Diverse oder das dritte Geschlecht, intersexuell. Das ist nämlich gar nicht so gut zu sehen. Dazu muss man nämlich untersucht werden. Kinderärzte können da ein Lied von singen. Es kommt ganz, ganz gering vor. Unter Tausenden ein, zwei, dreimal. Aber es kommt vor. Und es gehört auch zur Schöpfung. Warum ist das nicht in dem Schöpfungslied? Es ist deswegen nicht drin, weil man das damals noch nicht gesehen und gewusst hat. Deshalb ist es wichtig zu erfassen, dass es keine Schöpfungsordnung ist, die vollständig ist, sondern es ist ein antikes Lied. Und das ist nicht vollständig. Und wenn es das gibt, dann müssen wir das aufnehmen und respektieren. Wie schwer für einen Menschen, der nicht so leicht zu katalogisieren ist, passt in keine Ordnung. Hat Gott ihn nicht geschaffen? Ja, und dann gibt es auch noch was anderes. Damals konnte man nur mit Kindern überleben. Wie ist das denn mit kinderlosen Ehepaaren? Die können sich nicht vermehren. Fallen die aus der Schöpfungsordnung raus? Wie ist das mit Singles? Fallen die auch raus? Damals waren das keine Lebensformen. Heute schon. Heute können wir das sehen. Und heute können wir sogar sehen, dass auch Männer Männer heiraten und Frauen Frauen. Konnte man damals noch nicht sehen. Kann man diesen Text nehmen und deswegen das verbieten wollen, weil das gegen die Schöpfungsordnung ist? Ich glaube nicht. Denn dieses Lied singt davon, was man damals sehen konnte. Aber ich will dieses Fass an der Stelle nicht weiter aufmachen. Ich will nur deutlich machen, Gott schuf männlich und weiblich. Und er schuf auch das, was wir als sogenanntes drittes Geschlecht vielleicht bezeichnen können. Gehen wir in den Text weiter und nähern wir uns langsam den Höhepunkten. Und Gott sprach, seht, ich gebe euch alles Kraut auf der ganzen Erde, das Samen trägt und alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Das wird eure Nahrung sein. Und allen Wildtieren und allen Vögeln des Himmels und allen Kriechtieren auf der Erde, allem, was Lebensatem in sich hat, gebe ich das grüne Kraut zur Nahrung. Und so geschah es. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Mit dem sechsten, mit Tieren und Menschen, wird die Schöpfung das Lied sehr gut. Dazu brauche ich nicht mehr sagen. Sehr schön. Und dann eine Besonderheit. Nur der Mensch wird angesprochen. Worüber spricht Gott mit dem Menschen? Worüber würde ich, wenn ich das Lied komponieren würde, Gott mit den Menschen reden lassen? Ich wäre nicht drauf gekommen. Er spricht über Ernährung. Ernährung. Wie gut kennt er uns als Geschöpfe? Und er spricht vom Kraut, das ist Gemüse. Und er spricht von Baumfrüchten, das ist Obst. Das ist die Nahrung. Und da habe ich dann die Frage, aßen Menschen und Tiere Denn das ist auch die Nahrung der Tiere. In der Urzeit nur vegetarisch. Und da müssen wir wieder aufpassen. Das Lied ist kein Lied von der Urzeit, sondern von den Lebensgrundlagen. Der Löwe war nie Vegetarier. Warum dann dies grundsätzliche Ernährungsgebot? Warum? Warum? Das wird als Lebensgrundlage besungen und die Leute, die das singen, die haben wahrscheinlich ein Fleischspießchen in der Hand oder eine Currywurst und essen. Und trotzdem singen sie das. Warum? Aufgrund von Gewalt waren die Juden in Babylon. Das war der Krieg. Die waren traumatisiert. Und die Frage ist schon, wie passt Gewalt grundsätzlich in Gottes gute Schöpfung? Und da sagt das Mutmachlied, Gewalt gehört grundsätzlich nicht in Gottes Welt und eigentlich auch nicht in die Ernährung. Denn das Verzehren von Tieren geht nur gewaltsam. Und dass auch Tiere Tiere verzehren, ist auch Gewalt. Grundsätzlich ist das nicht so okay, weil es gewalttätig ist. Und dennoch, einige Kapitel später wird dann der Fleischkonsum in Kapitel 9 erlaubt. Warum? Warum dieser Eiertanz bis heute? Es lässt sich erklären. Vom Ackerbau allein kann man im Bergland von Juda und auch in Babylon nicht leben. Zu wenig Regen. Die Menschen waren nicht in der Lage, sich nur vegetarisch gewaltfrei zu ernähren. Sie brauchten das Fleisch, um zu überleben. Das ist der Grund, warum später der Fleischkonsum erlaubt wird. Und noch später, bei Jesus, da heißt es dann im Markus-Evangelium, dass alle Speisen, alle, wenn sie mit Danksagung genossen werden, erlaubt sind. Die große Freiheit, ja. Die große Freiheit. Und ich genieße die auch. Exotische Küche, Muscheln, Schnecken in Frankreich. Ich habe sie gekostet. Ja, das ist eine geile Sache. Muss man mal. Ja. Und trotzdem, der Text spricht ja von gewaltfreier Ernährung. Deswegen die Frage an uns heute. Wie gewaltfrei können wir uns ernähren? Und dieser Stachel bleibt für mich, dass auch mein Fleischkonsum Gewalt fördert. Und deswegen bin ich persönlich dabei, unseren Fleischkonsum kräftig zu reduzieren. Danke für die Aufmerksamkeit.